Jedes Wort, das wir lesen, denken und sprechen, ist eine Form der Beeinflussung. Und natürlich machen Werbung, Industrie, aber auch die Politik sich diesen Effekt absolut zunutze.
Und wenn Sie mal in Ihren Briefkasten schauen und ein Schreiben Ihres Energieversorgers vorfinden, in dem steht, dass man die Vorauszahlungen fürs nächste Jahr angepasst habe.
Spätestens dann ist klar, es geht in Wirklichkeit um eine Preiserhöhung.
Und in dieser Nahbetrachtung geht es um die Manipulation von Sprache, wie wir sie täglich auf allen möglichen Kanälen lesen und hören.
Ja, und vor allen Dingen auch, woher sie kommt, wohin sie uns führen kann. Und zuweilen ist Framing natürlich positiv und an anderer Stelle ist Framing
hochgefährlich.
Nahbetrachtung. Framing mit Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt. Komm, dann leg doch mal los zum Thema Framing.
Ja, ich habe das mit meinen Studierenden gehabt. Ich habe gelegentlich Lehraufträge und dann habe ich zum Thema Framing mir gedacht, gehst mal ein bisschen anders in die Vorlesung rein wie sonst. Und die haben mich alle so erwartungsvoll angeschaut und habe gesagt, so, wir machen hier, bevor wir anfangen, mal eine kurze Umfrage. Bitte mal aufzeigen, wer von Ihnen ist dafür, dass mehr Frauen sterben sollen? Dann habe ich erstmal eisiges Schweigen. Er sagt, okay, dann nehmen wir was anderes. Wer von Ihnen ist denn der Meinung, dass mehr Frauen Krebs bekommen sollen? Bitte mal aufzeigen. Hat immer noch keiner aufgezeigt. So langsam drohte die Stimmung zu kippen. Er sagt, okay, dann machen wir es anders. Vielleicht wenigstens ein paar Schlaganfälle oder so. Ja, wer von Ihnen ist der Meinung, dass mehr Frauen Schlaganfälle bekommen sollen? Bitte mal aufzeigen. Und das war jetzt schon etwas grenzwertig, weil die haben echt gedacht, ich hätte sie nicht mehr alle. Und da habe ich gesagt, okay, dann geben Sie mir noch eine Chance. Wer von Ihnen ist der Meinung, dass Frauen die gleichen Rechte haben sollen wie Männer? Bitte mal aufzeigen. Und alle Arme waren oben. Einige haben auch ein bisschen erleichterter geschaut, dass der Dozent da offenbar auch noch ein paar normale Vorschläge hat. Und dann habe ich ihnen erklärt, nein, also wir können das eine nicht ohne das andere haben. Also wenn sie dafür aufgezeigt haben, dass jetzt Frauen die gleichen Rechte haben sollen wie Männer, also der Auffassung bin ich durchaus, dann sind sie auch dafür, dass mehr Frauen sterben, dass mehr Frauen Krebs bekommen, dass mehr Frauen Schlaganfälle bekommen. Und das war dann so dieser Moment, wo ich dachte, okay, wenn ich es jetzt nicht auflöse, dann kippt die Veranstaltung. Und da habe ich denen erklärt, das ist ganz einfach. Wir gehen in die Ende der 20er Jahre und da war es zum Beispiel in den USA verpönt, dass Frauen in der Öffentlichkeit rauchen. So, jetzt muss man sagen, ist natürlich besser, wenn die Menschen nicht rauchen. Ja, logischerweise, wir wissen, Zigaretten sind jetzt nicht unbedingt ein Beitrag zur Volksgesundheit. Und aber ich bin durchaus der Meinung, dass jemand, der ein legales Produkt nutzen möchte und sich der Risiken bewusst ist, dass er sehr wohl die Entscheidung treffen soll, rauche ich das oder rauche ich das halt jetzt nicht. Und wir wissen, dass Krebs, Schlaganfälle und schlechte Zähne und was auch immer durch Zigaretten entsprechend begünstigt werden. Aber wir wollen natürlich auch, dass Frauen die gleichen Rechte haben. Und dann hat sich in den 1920er Jahren die US-Tabakindustrie gesagt, das ist ja irgendwie schade, dass so wenig Frauen rauchen. Weil jede Frau, die raucht, ist ja auch eine treue Konsumentin. Und da müssen wir das irgendwie, müssen wir die Frauen dazu kriegen, dass sie in der Öffentlichkeit rauchen. Jetzt ist das aber gesellschaftlich nicht akzeptiert geworden. Folglich muss man die Gesellschaft verändern. Und da hat man Edward Bernays damit beauftragt, sich da mal ein paar Gedanken zu machen. Und Edward Bernays gilt nicht nur, wenn man so will, als Erfinder des Framings aus journalistischer Sicht, sondern auch als Erfinder der Public Relations. Und Edward Bernays hat gesagt, okay, dann machen wir das anders. Die Frauen sind ja in ihren Rechten eingeschränkt, also nennen wir die Zigarette eine Fackel der Freiheit. Und Edward Bernays hat nichts anderes gemacht, als dass er mit rauchenden Frauen über die Straße gegangen ist in New York und hat vorher der Presse Bescheid gesagt. Die witterten dann sowas wie einen Skandal, ja, oh Gott, Frauen, die in der Öffentlichkeit rauchen, die sich unziemlich verhalten. Und damit hat er sozusagen das Rauchen in der Öffentlichkeit von Frauen enttabuisiert. Und hat auf der einen Seite, wenn man so will, etwas für die Frauenrechte getan, auf der anderen Seite natürlich auch für die knallharten Absatzzahlen der US-Tabakindustrie. Und deshalb muss man sagen, theoretisch, wenn wir an dieser Stelle die Frauenrechte beschränken würden, was natürlich keiner möchte, ja, würden logischerweise, also wenn wir es jetzt Frauen verbieten würden, per Gesetz oder so in der Öffentlichkeit zu rauchen, würden natürlich weniger Frauen an Herzinfarkten sterben oder Schlaganfälle erleiden. Und das hat die Studierenden so ein bisschen verwirrt, weil sie dann merkten so, ja, das war jetzt irgendwie ein etwas merkwürdiger Einstieg. Aber so diesen Gedanken haben wir uns ja so gar nicht gemacht. Ja, und dann gibt es noch eine zweite Geschichte. Geht ganz schnell. Da hat Edward Bernays natürlich einen Auftrag bekommen von den amerikanischen Schweinezüchtern. Und damals wurde in den USA offenbar das Frühstück sehr süß zu sich genommen. Und Schweinespeck passt da nicht so richtig zu. Und dann hat er Eier mit Speck erfunden. Ja, und hat einen Studienauftrag geben lassen, die war nicht so ganz sauber. Und da haben dann Ärzte öffentlich behauptet, dass ein Frühstück mit Speck, und man kann ja Speck nicht pur essen, also müssten Eier dazu, dass also Eier mit Speck viel gesünder ist als süße Muffins und Donuts. Und so kam es dann, dass mehr oder weniger in fast allen Hotels auf der Welt Eier mit Speck zum Frühstück. Falls Sie jetzt auch heute Morgen Eier mit Speck gefrühstückt haben, ich versichere Ihnen, das geht auf Edward Bernays zurück. Wenn Sie es mir nicht glauben, schauen Sie es im Internet nach. Da gibt es durchaus seriöse Quellen, die das bestätigen. Und so konnte man gewissermaßen durch ein Framing, dass man sozusagen, die Frauen werden unterdrückt. Die Zigarette ist das Symbol der Freiheit. Bei Männern ist manchmal auch ein Auto, wenn man der Werbung glauben mag. Dass dieses Symbol der Freiheit sozusagen dazu geführt hat, dass an einer Stelle Frauen etwas emanzipierter in der Öffentlichkeit auftreten sollten. Ich sehe es aber schon an MCs Gesichtsausdruck. Es gibt nicht nur diese eine Erklärung. Ich glaube, du hast auch noch eine aus der Wissenschaft.
Ich habe auch zu Framing einiges mitgebracht, aber ich bleibe noch mal ganz kurz bei der Freiheit. Freiheit will man ja haben und vor allem, was aus psychologischer Sicht ganz wichtig ist, Freiheit möchte man nicht verlieren. Denn wenn ich es schaffe, das, was ich verkaufe oder die politische Forderung positiv im Sinne von mehr Freiheit zu framen, bin ich schon mal gut unterwegs. Ja, man hat mehr Freiheiten dadurch, das ist damals gemacht worden bei der Einführung des Euro, dass man gesagt hat, man kann viel leichter reisen, weil man kein Geld wechseln muss. Oder bei den Aufhebung der Reisebeschränkungen und der Kontrollen an den Grenzen. Das wäre für die Bürger sehr gut, weil man eben die Reisefreiheit noch ganz viel schöner ausleben kann. Okay, das ist nett. Aus psychologischer Sicht es ist aber noch wichtiger, davor zu warnen, dass Freiheit eingeschränkt wird. Und ich glaube, das erleben wir auch im Moment bei sehr, sehr vielen Kampagnen, dass jemand, der ruft, hallo, hier wird die Meinungsfreiheit eingeschränkt oder hier können wir bestimmte Sachen nicht mehr machen oder hier dürfen wir bestimmte Gegenden nicht mehr betreten, dann bekommen diese Personen eine ganz große Aufmerksamkeit und man bekommt dann auch sofort Angst, oh, da wird meine Freiheit eingeschränkt. Und das ist auch ein Framing, was noch viel stärker funktioniert. Ein simpler psychologischer Effekt. Die Menschen haben Angst vor Verlust. Das Interessante ist, auch Angst vor Verlust, der gar in ihrem Alltag gar keine Rolle spielt. Das heißt, wir haben das in Deutschland erlebt in den letzten Jahren, ganz oft mit der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und von Schwimmbädern. Weil nämlich immer wieder Schwimmbäder und öffentliche Verkehrsmittel in der öffentlichen Debatte eine große, große Rolle spielten, obwohl sehr viele Menschen gar nicht schwimmen gehen, weder im Freibad noch im Hallenbad. Und auch nicht jeder fährt jeden Tag Straßenbahn in europäischen Großstädten. Und wenn ich aber ganz vielen Leuten dann davor Angst mache und sage, oh, da wird eure Freiheit eingeschränkt, wenn ihr diese Verkehrsmittel benutzt oder wenn ihr ein Hallenbad oder ein Freibad betretet, dann fangen die an, da ganz viel Angst davor zu haben, obwohl sie im Alltag gar nichts damit zu tun haben. Das heißt, hier funktioniert das Framing absolut perfekt.
Tja, jetzt aber zu der Wissenschaft. Leg los.
Das war jetzt auch Wissenschaft. Das war nämlich die Verlustaversion. Aber das Stichwort ist natürlich Wissenschaft, weil das Framing natürlich noch viel systematischer untersucht worden ist. Und Framing bedeutet ja, dass ich Begriffe austausche und mit einer Bedeutung versehe, um die Wahrnehmung von Menschen zu beeinflussen und auch ihr Entscheidungsverhalten. Gehe ich ins Schwimmbad oder nicht? Esse ich Eier und Speck? Rauche ich in der Öffentlichkeit? Oder andere Sachen. Das kann man sehr systematisch untersuchen. Und das haben systematisch untersucht Kahneman und Tversky. Die haben für die Forschung in dem Zusammenhang auch einen Nobelpreis bekommen. Und interessanterweise haben die in den 1960er Jahren einen ihrer sehr berühmten Versuche Asian Disease Problem genannt, also die asiatische Krankheit. Und wem das jetzt irgendwie bekannt vorkam, weil wir vor ein paar Jahren sowas Ähnliches hatten, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das haben die sich wirklich ausgedacht. Und die haben Folgendes gemacht. Die haben gesagt, so, liebe Probanden, bitte entscheidet euch mal zwischen zwei Alternativen. Ihr müsst über ein Gesundheitsprogramm entscheiden. Und die Option A war, wenn wir 600 Menschen haben, die von einer gefährlichen Krankheit betroffen sind und wir starten Gesundheitsprogramm A, dann werden 200 Personen von den 600 Personen gerettet werden. Und wenn wir Programm B starten, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit von einem Drittel, dass 600 Personen gerettet werden und eine Zweidrittel-Wahrscheinlichkeit, dass keine gerettet wird. Und das ist passiert das, was wahrscheinlich bei Ihnen auch passiert ist. Moment, das erste war relativ einfach. Von den 600 Leuten werden 200 Leute gerettet. Und das zweite mit den Wahrscheinlichkeiten war irgendwie so ein bisschen unübersichtlich. Das führt im Ergebnis dazu, dass bei den beiden Optionen die meisten Leute sagen, ich nehme Programm A.
Hätte ich jetzt auch gemacht, ganz spontan.
Genau, das ist jetzt immer noch nicht das Ende der Geschichte. Wir nehmen einfach noch ein paar Leute, gibt ja genug, und sagt, Mensch, mit Ihnen machen wir auch so einen Versuch. Und dann gibt man denen eine andere Option. Da tauscht man nämlich nicht die Zahlen aus, sondern die Wörter. Und sagt dann, okay, Option 1 ist dann nicht mehr, dass die Leute gerettet werden, sondern wir drehen es um und sagen, von den 600 Leuten werden 400 Leute sterben. Und das, was die Forscher gemacht haben, sie haben halt zwei Optionen formuliert, die zahlenmäßig, also von den Toten und Überlebenden, exakt dasselbe sind. Sie haben aber die Wörter sterben und gerettet werden ausgetauscht. Und damit sieht die Sache ganz anders aus. Weil die Option, die dann lautet, wenn das erste Programm eingesetzt wird, werden 400 Leute sterben, das hört sich nicht mehr richtig gut an. In dem zweiten Fall heißt es dann aber, wenn Programm B eingesetzt wird, besteht eine Wahrscheinlichkeit von einem Drittel, dass keine Person sterben wird, und eine Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln, dass 600 Personen sterben werden. Das klingt dann nicht mehr ganz so riskant, weil da sind Wahrscheinlichkeiten drin und vielleicht, na, ist man auf der glücklichen Seite und das klappt alles noch ganz gut. Und das ist das sogenannte Risky-Choice-Framing, und damit kann ich sehr, sehr simpel Entscheidungsverhalten beeinflussen, obwohl die Faktenlage, und hier geht es ja um Zahlen, die man nachprüfen kann und die aufgeschrieben sind und die erstmal eine hohe Validität haben. Und so kann ich durch den Austausch von Wörtern sehr schnell Entscheidungsverhalten beeinflussen. Und das funktioniert sehr gut.
Jetzt muss man unseren Zuhörern und Zuhörern natürlich auch verraten, dass MC eine begeisterte Statistikerin ist. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, kann man damit natürlich dann auch tatsächlich Statistiken ganz massiv entsprechend manipulieren, auch um die Öffentlichkeit zu beeinflussen? Mit also solchen Abfragetechniken?
Ich kann Statistiken manipulieren, ohne die Statistik zu manipulieren. Das ist das Faszinierende daran. Schummeln mit Zahlen geht relativ einfach, weil aus allen möglichen Untersuchungen und Zahlen kommt alles Mögliche raus. Nehmen wir mal als Beispiel Wirtschaftspolitik. Ich habe alle möglichen wirtschaftlichen Kennzahlen von Unternehmen, von der Volkswirtschaft in allen Formen und Farben. Ich kann relativ einfach schummeln, indem ich mir bestimmte Werte raussuche, bestimmte Werte verschweige und bestimmte Werte wiederhole und sie mit einem Framing versehe. Es ist doch ein Skandal, dass x Prozent der Wirtschaftsleistung für den Bereich YZ eingesetzt wird. Ich kann aber auch sagen, gut ist es, dass x Prozent der Wirtschaftsleistung für den Bereich XYZ eingesetzt werden. Beides inhaltlich vollkommen gleich, völlig andere Aussage. Und jemand, der sich in dem Bereich nicht auskennt und nicht zufällig die Zahlen und auch eine eigene Interpretation parat hat, wird dem komplett auf den Leim gehen.
Ich mache das übrigens in meinen Coachings genauso, weil ich habe halt häufig mit CEOs zu tun und die sagen dann, ja, da haben wir hier 4 Millionen und da haben wir 7 Millionen für ausgegeben. Und dann denke ich mir immer so, ja, aber die Menschen, die Ihnen jetzt zuhören, die wissen nicht, ob in ihrer Branche 4 Millionen Euro viel ist oder wenig. Und deshalb muss man sagen, wenn die Zahl also nicht so dolle ist, dann sagen wir, blablabla, das sind 4 Millionen Euro. Und wenn die Zahl besonders ist und wir wollen sie besonders hervorheben, dann geben wir der Zahl einen Rhythmus, indem wir dann sagen, blablabla, das sind 4 Millionen Euro. Ja, und allein durch diesen Rhythmus, ich meine Euro, ja, was denn sonst? Also maximal noch Dollar oder Yen oder sowas. Aber ja, also dieser Rhythmus macht die Zahl besonders. Und um das jetzt für unsere Zuhörer mal etwas beispielhafter noch zu machen. Wir haben letztes Jahr, bei uns haben wir durch Fehlplanung 800.000 Euro in den Sand gesetzt und letzte Woche auf der Betriebsfeier haben wir 124 Euro gesammelt für einen guten Zweck. Ja? Und dann haben sie gemerkt, die 800.000, die man in den Sand gesetzt hat, die ist eigentlich viel schlimmer, ja, und wiegt die 120 oder 124 Euro, die wir da gesammelt haben, gar nicht auf. Aber so vom Klang her ist das natürlich entsprechend etwas Besonderes. Die Politik macht das zum Beispiel auch, weil wahrscheinlich, sie kennen dieses Gesetz, aber sie kennen es nicht so wie ich es Ihnen jetzt nenne. Und zwar heißt es in Wirklichkeit, Gesetz zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern durch die Neugestaltung des Kinderzuschlags und der Verbesserung der Leistung für Bildung und Teilhabe. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das ist das, Juristen so ein verklärtes Gesicht bekommen, ja, wenn sie solche Konstrukte haben. Ich gebe es Ihnen noch einmal, ja, vielleicht erkennen Sie es ja wieder. Das Gesetz zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern durch die Neugestaltung des Kinderzuschlags und der Verbesserung der Leistung für Bildung und Teilhabe. Dieses Gesetz haben Sie über die Politik und die Medien kennengelernt als starke Familiengesetz. Ja, das heißt also, da hat die Politik selber geframed, und hat gesagt, wir wollen, dass dieses Gesetz durchkommt, wir wollen, dass dieses Gesetz eine große Akzeptanz hat, aber wenn das hier über 3-4 Zeilen zu formulieren ist, wirkt es sehr emotionslos. Und jetzt gehen Sie mal als Oppositionspolitiker hin und kritisieren ein Gesetz, das starke Familiengesetze heißt. Ja? Das heißt also, das ist entsprechend geframed, das ist sehr stark. Wir alle sind für starke Familien, also ich denke mal so, die Mehrzahl unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wird das so sehen. Und wenn dann jemand dieses Gesetz kritisiert und bemängelt, braucht die Gegenseite, die das Gesetz geschaffen hat, eigentlich nur zu sagen, ach, Sie sind gegen starke Familien. Und schon kommt der andere wieder in die Rechtfertigung. Nein, bin ich nicht, aber dieses Gesetz hat an Punkt 4, Paragraph 12, diese und jene Schwächen. Und dann kommt man aus dieser Nummer nicht mehr heraus. Und das Gleiche kennen Sie auch noch durch das Gute-Kita-Gesetz, das in Wirklichkeit Gesetz zur Verbesserung der Qualität der Kindertagesbetreuung heißt. Also das ist schon ein bisschen abgespeckter im Juristischen. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, ja, wenn das Gesetz für einen guten Zweck ist, hat Framing da letztlich auch was Gutes, oder?
Ja, das ist natürlich dann immer die Frage, was ist ethisch gut oder schlecht? Also ich glaube, darüber müssen wir noch eine eigene Folge machen. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, es beeinflusst Entscheidungen und Wertung. Das ist die Idee von Framing. Und ob ich jetzt gut oder schlecht beeinflusse und damit auch natürlich die psychologische Wahlfreiheit der Adressaten einschränke, das überlasse ich jetzt mal den Hörerinnen und Hörern. Das Framing insgesamt ist eine sehr starke Beeinflussung und vor allem auch dann, wenn sie von den Adressaten auch mit übernommen wird. Das beim Beispiel der aus dem Arbeitskontext, wo für viele Arbeitende die quantitative Arbeit einfach zugenommen hat. Es sind weniger Leute, durch irgendwelche Arten von Stellenreduzierungen müssen die einfach mehr machen. So, und dann kann ich mich jetzt natürlich hinstellen und sagen, ihr müsst mehr arbeiten, also da kommt einfach mehr auf euch zu, weil wir vielleicht Fachkräftemangel haben oder weil wir sparen mussten oder was auch immer. Ich kann das aber auch Verdichtung nennen. Ich kann sagen, hier findet Verdichtungsprozesse statt und dadurch brauchen wir längere Arbeitszeiten oder müssen wir mehr Arbeit leisten. Ja? Und das ist natürlich dann das Problem, wenn dann Leute auch nachher rumlaufen und sagen, ja, durch die Verdichtungsprozesse mussten wir unsere Arbeitszeiten anpassen. Platt gesagt, Leute, ihr müsst länger bleiben, weil ihr weniger Leute seid am Start. Und das ist Framing, was man entlarven muss, denn am Ende des Tages geht es um Menschen, die länger arbeiten müssen, die mehr arbeiten müssen, die mehr schaffen müssen in kürzerer Zeit. Und das kann ich nicht einfach als Verdichtung kennzeichnen. Also wenn wir schon mal gut oder schlecht sind, würde ich sagen, das ist definitiv ein Framing, was unter ethischen Gesichtspunkten nicht in Ordnung ist.
Ja, und wir hatten ja mal eine Pandemie vor einigen Jahren. Und die ist für viele Menschen unterschiedlich schrecklich verlaufen. Aber wo wir uns alle einig sind, ist, dass es keine schönen 2 Jahre waren, denen wir da ausgesetzt wurden. Und zu Beginn der Pandemie tauchte tatsächlich aus Kreisen der Bundesregierung diese Formulierung auf, wir brauchen eine neue Normalität. Ja, also das ist eine Formulierung, die muss man sich wirklich mal auf den Ohren und der Zunge zergehen lassen. Wir brauchen eine neue Normalität. Heißt im Endeffekt nur, wir stellen euer Leben jetzt mal komplett auf den Kopf, aber so kann ich es nicht kommunizieren. Also da muss man natürlich, vielleicht kannst du das psychologisch kurz einordnen, dass man da auch mal überlegt, wenn man jetzt tatsächlich, wir hatten ja keine Erfahrung mit der Pandemie, wir wussten nicht, wie ernst wird es tatsächlich, unabhängig davon, wie Sie jetzt persönlich dazu stehen. Es war auf jeden Fall eine Zeit, die geprägt war von vielen Unsicherheiten. Und wenn ich dann in der Politik Verantwortung habe und ich gehe vor die Presse und sage, wir müssen leider unsere Gesellschaft hier komplett auf den Kopf stellen und alles nochmal neu von vorne denken, dann verursache ich natürlich sehr viel Unruhe. Und das ist natürlich die Frage, ist dann so ein sprachliches Sedieren mit, wir brauchen eine neue Normalität, nicht letztlich für einen guten Zweck? Wir kommen da so ein bisschen in die ethische Kante, merke ich gerade.
Also grundsätzlich ist natürlich schon wichtig, dass Führungskräfte, in dem Fall politische Führungskräfte, Sicherheit vermitteln, denn dafür sind sie im Wesentlichen da. Man kann nicht morgens den ganzen Tag rumlaufen und sagen, hier, es wird alles katastrophal und schwierig werden. Das wäre Aufgabe der Politik, wäre das die Aufgabe der Opposition. Insofern ist es grundsätzlich richtig und es kann natürlich auch helfen, Orientierung zu geben. Und die Alternative zwischen, wir werden alles verändern müssen und wir haben eine neue Normalität, dann ist natürlich die neue Normalität das, was den Menschen in dem Moment einfach besser das Gefühl gibt, dass eben auch eine Führung, dass eine Ordnung, dass eine Struktur da ist. Also im Sinne einer gesellschaftlichen Ordnung ist das durchaus anzuraten. Und am Ende des Tages, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sollten demokratische Länder dann auch die Möglichkeit geben, dem zu widersprechen und sagen, es gibt eine Debatte über diese Formulierung. Es gibt Alternativvorschläge für das konkrete Vorgehen. Das ist das Entscheidende daran. Und deswegen ist es schon ethisch aus Führungssicht geboten, Sicherheit und Ruhe zu vermitteln, denn das ist eine der wesentlichen Aufgaben von Führung, gerade in Entscheidungen in Unsicherheit. Deswegen sollte man das durchaus auch so machen und natürlich auch die Möglichkeit der Kritik daran geben.
Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, Demokratiekritiker, also ich verwende jetzt ja auch gerade mal einen Framing-Begriff, ja, Sie können Ihren Gedanken da mal freien Lauf lassen. Wen könnte Tom Buschert meinen, wenn er von Demokratiekritikern spricht? Die könnten natürlich jetzt sagen, ja, aber genau das sind die Punkte, wo klar wird, dass der Staat uns als Volk entsprechend manipuliert.
Das Problem auf der anderen Seite ist natürlich, dass Führungspersonen im Staat, sei es jetzt Verwaltung oder politische Führungskräfte im Sinne von Legislative, nicht einfach nur Daten und Werte um sich hauen können. Wenn es um die Zukunft der Wirtschaftspolitik geht oder um die Zukunft der Innenpolitik, kann ich nicht in einer Debatte einfach nur ein paar Excel-Tabellen hinlegen und sagen, da denken Sie sich dann schon, wir haben da schon eine ganz gute Lösung dazu. Das heißt, ohne die sprachliche Kommunikation von Lösungen und zwingend auch die Vereinfachung gegenüber Bürgerinnen und Bürgern kann es nicht gehen. Das heißt, der Vorwurf, oh Gott, hier wird geframed und manipuliert und wir werden alle unter der Fuchtel einer Sprachpolizei gesetzt, der ist schlicht falsch. Denn wenn ich komplexe Sachverhalte überhaupt mal jemandem Fachfremden erkläre, muss ich eine Form von Vereinfachung wählen und es wird auch immer eine Wertung enthalten sein. Und ich finde es völlig legitim, wenn jemand mir eine Lösung verkauft und mir auch sagt, ja, meine ist die beste. Denn das ist die Idee eines Ideenwettbewerbs und dem Suchen nach guten Lösungen. Also insofern ist der Vorwurf, da würde Framing stattfinden, schlicht Unsinn. Denn gerade die Demokratiekritiker oder Staatsskeptiker, ich setze noch einen drauf, machen das genauso und viel schärfer und auf viel größere individuelle Beeinflussung abzielend. Denn die können das besser und die verwenden Formulierungen, die sich wie Tentakeln in der Alltagssprache ausbreiten.
Ja, und da muss man sagen, egal ob wir das jetzt persönlich gut finden oder nicht, also ich distanziere mich von den beiden Begriffen, die jetzt kommen, aber sie sind sehr professionell gewählt für die eigene Zielgruppe. Und zwar die beiden Begriffe, die aus AfD-Kreisen stammen, Messermänner und Kopftuchmädchen, ja. Das merkt man einfach, Populisten sind in ihrer Sprache eher bereit zu überspitzen. Sie vereinfachen damit komplexe Vorgänge und wir alle haben ja das Bedürfnis, komplexe Dinge leicht zu verstehen. Ja, unser Gehirn hat es ja gerne bequem als kompliziert. Und dann ist natürlich die Frage, was kann man deiner Ansicht nach sowas entgegensetzen noch?
Also man sollte auf jeden Fall für die eigene politische Einstellung aktiv einstehen. Gut, das war jetzt der Allgemeinplatz, jetzt wird es konkret. Auch Narrative und Framing verwenden. Denn sich immer nur dagegen zu wehren und sagen, ich verwende den Begriff nicht oder den sollte man nicht verwenden und Menschen, die so etwas verwenden, mit entsprechenden Kategorien belegen, das ist wirkungslos. Ja, das führt nur zur Polarisierung und bringt uns nicht weiter. Auf der anderen Seite ist zu fragen, wie das mit dem Gute-Kita-Gesetz ist. Warum wird eigentlich in dem Bereich der Politik, die sach- und lösungsorientiert arbeitet, so wenig Framing und Narrative im Sinne eines positiven Gesellschaftsbildes verwendet?
Ich denke, das wird zunehmen.
Es muss auf jeden Fall kommen, denn ich habe vorhin schon mehrfach das Beispiel Wirtschaftspolitik genannt. Eine positive wirtschaftliche Entwicklung, wie zum Beispiel das positive Bild eines Unternehmers oder einer Unternehmerin, daran fehlt es einfach. Es gibt Kritik an Unternehmern und an Unternehmerinnen. Es gibt Kritik an Konzernen und an allem, was damit zu tun hat. Aber wir haben in Deutschland eine extrem schlechte Gründerkultur. Und das hat auch was damit zu tun, dass nie positiv über diese Menschen gesprochen wird. Das sind entweder superreiche Menschenschinder oder denken sie sich irgendwas anderes aus.
Es wird
nur übler. Und ja. Da ist es Aufgabe von denjenigen, die sich für diese Menschen einsetzen oder die auch sagen, okay, soziale Marktwirtschaft kann nur funktionieren, wenn man eine Gründungskultur hat, dann muss das auch positiv bezeichnet werden. Also das ist auch echt eine Aufgabe, weil einfach nur wehren gegen unsinnige Begriffe oder gegen Framing, was zu viel Unsicherheit schafft, das reicht nicht aus.
Ja, also die einen sprechen dann von der Reichensteuer, die anderen von der sozialistischen Umverteilung. Also da weiß man natürlich, ich meine, wenn man von außen drauf schaut, weiß man natürlich genau, wer jetzt gerade auf welcher Position entsprechend steht. Man muss dazu sagen, wir Journalisten, wir machen das natürlich auch. Und es gibt eine große internationale Nachrichtenagentur. Und die hat den Terrorismus abgeschafft. Und per Ordre de Mufti sozusagen durch den Chefredakteur Internationales. Und zwar hat man sich gesagt, wenn wir eine Nachrichtenmeldung über ein Ereignis rausgeben, dann ist diese Nachrichtenmeldung ja auch ein Produkt. Und wenn wir ein Produkt nicht mehr für lokale Märkte extra konfektionieren müssen, dann haben wir weniger Arbeit. Und weil der Terrorist des einen auch der Freiheitskämpfer des anderen ist, hat man daraus einfach dann neutral den Begriff Attentäter verwendet. Ja, also das heißt also, in der Nachrichtensprache müsste man tatsächlich korrekt von einem Attentat sprechen. Und sobald jemand von einem Terrorist oder von einem Freiheitskämpfer spricht, ist es sozusagen schon ein politisches Framing. Und in diesem Zusammenhang fällt mir zum Beispiel dieser Begriff Ungläubige immer wieder auf. Also ich selber gehöre keiner Kirche an. Also jetzt könnte man sagen, Tom Buschert ist ein Ungläubiger. Nein, er ist ein Kirchenloser gewissermaßen, weil auch ich glaube an bestimmte Werte und Ziele. Aber wir wissen natürlich genau, woher dieser Begriff kommt. Ja, also eher so aus der muslimischen Community, die Andersgläubige als Ungläubige bezeichnen. Und wir finden diesen Begriff Ungläubige auch immer wieder in deutschen Medien in der Berichterstattung. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, da denken die Medien nicht so richtig drüber nach, weil diesen Begriff, ich glaube, das geht dann auch etwas in deine Richtung, was du gerade gesagt hast, wir müssen auch deframen, wäre zum Beispiel mit dem Begriff Andersgläubige etwas korrekter bezeichnet, weil jemand, der einem anderen Glauben angehört, der ist ja per Definition kein Ungläubiger.
Das gibt es in sehr vielen Bereichen. Ich mache da auch nochmal ein neues Fach aus im Bereich Linkspopulismus, wo seit einigen Jahren Menschen, die Sabotageakte begehen, als Aktivisten bezeichnet werden. Wir haben im Linkspopulismus, wie in allen anderen Bereichen, auch eine lange Historie von Straftaten, die da verbunden werden. In dem Fall sind es oft Sabotageakte, sind Sachbeschädigungen, unter anderem im Frühjahr 2024 auch den Angriff auf die Stromversorgung von Tesla. Bis vor einigen Jahren waren das Straftäter, Kriminelle, Beschuldigte, Angehörige von Interessengruppen. Und seit einigen Jahren stehen diese Straftaten aus dem linken Spektrum eher im Zusammenhang mit Klimaaktivismus, weil dort, wenn dort Bekenner schreiben oder zustimmende Äußerungen irgendwo existieren, dann haben die was mit Klimaschutz zu tun und dann wenden die sich gegen Unternehmen oder staatliche Stellen. Soweit ist der ideologische Hintergrund relativ klar, der war halt früher anders besetzt, aber seitdem, ich sag mal so, dass das Umweltthema da reingekommen ist, sind es weniger Straftäter oder Kriminelle oder Beschuldigte.
Ja, aber Umwelt sind, finden wir ja alle gut, ne?
Also. Und das bringt diese Art von Straftaten, also ob da jetzt irgendwie Reifen zerstochen werden oder Stromversorgung unterbrochen wird, damit kriegt das ein ganz anderes Licht. Und das ist dann eindeutig Framing, indem dadurch diese Personen eben aus diesem Strafbarkeitsmilieu sprachlich herausgelöst werden, sind es dann plötzlich Aktivisten. Und da findet dann auch die Schieflage statt, die zu Recht an vielen deutschen Medien kritisiert wird. Ist der eine Straftäter besser oder schlechter als der andere, je nachdem, mit welchem ideologischen Hintergrund er unterwegs ist?
Ja, aber ist es nicht völlig normal, dass wir bestimmte Taten und Vorgänge immer auch aus unserem eigenen kulturellen Hintergrund heraus betrachten und es dadurch natürlich auch für uns einordnen?
Das sollte eigentlich im deutschen Strafrecht nicht der Fall sein, denn das deutsche Strafrecht, wir haben das Symbol der Justitia, der die Augen verbunden ist, sie sollte das eben gerade nicht berücksichtigen. Das heißt, wenn es um die Tat selbst geht, um einen Sabotageakt mit einem großen Sachschaden, wenn es um Personen geht, die verletzt worden sind, dann sollten die im Mittelpunkt stehen und die öffentliche Meinung nicht noch hintenrum ein bisschen klatschen, nur weil es jetzt vielleicht gerade mal die Richtigen oder die Falschen getroffen hat. Das steht einem demokratischen Rechtsstaat nicht gut zu Gesicht.
Da bringst du mich jetzt gerade auf einen Nahbetrachtungshinweis für eine andere Folge, nämlich zum Thema letzte Generation. Da werden wir dieses Thema etwas genauer auch noch einmal beleuchten. Jetzt komme ich mal auf den Begriff Wiedervereinigung. Für diejenigen von Ihnen, ich würde jetzt mal sagen Generation 40, 50 plus, die sozusagen die deutsche Einheit 1989, als die Mauer fiel am 9. November, über Medien oder auch persönlich vor Ort mitbekommen haben, für die ist das ein sehr emotionaler Begriff. Und Wiedervereinigung war so das in meiner Kindheit und Jugend, wo man gesagt hat, eines Tages muss Deutschland wiedervereinigt werden. Das war so utopisch, das konnten wir uns als Kinder und Jugendliche nicht vorstellen. Und auf einmal war es da. Und ich war dann, hatte die Freude, auch in Berlin mit dabei zu sein. Und für mich ist das ein sehr, sehr emotionaler Begriff. Und jetzt schauen wir mal nach China und Taiwan. Und dann stellen wir fest, dass die chinesische Regierung zum Beispiel in der Taiwan-Frage, ich merke jetzt gerade, Taiwan-Frage, ja, da müsste man sagen, Taiwan-Konflikt oder ja, wie auch immer, auch von einer Wiedervereinigung mit China spricht. Und auch Wladimir Putin hat im Vorfeld seines Angriffskriegs auf die Ukraine von einer bevorstehenden Wiedervereinigung mit dem Brudervolk gesprochen. Wenn man sich jetzt mal die Umstände dieser Wiedervereinigung etwas anschaut, dann muss man sagen, da war die deutsche Wiedervereinigung sicherlich die bessere Alternative als eine Wiedervereinigung, bei der man sein Brudervolk in Grund und Boden bombt. Ist das etwas, wo du jetzt sagst, das ist ein Zufall, dass sie den gleichen Begriff verwenden, oder zielt dieser Begriff auch ganz bewusst auf ein Erlebnis, was wir Deutschen jetzt in unserer jüngeren Geschichte ganz, ganz tief in uns drin haben?
Wiedervereinigung von Staaten ist immer mit einer extrem hohen emotionalen Identifikation verbunden. Und das bedeutet auch, dass alles das, was auf dieser staatlichen Ebene passiert, eine lange Vorgeschichte hat, eventuell eine Kriegssituation, wie das in Westeuropa der Fall ist. Das heißt, da kochen die Emotionen immer hoch. Und wir haben Länder auf der Erde, die sich glücklicherweise wieder vereinigt haben, wie eben zum Beispiel Deutschland. Und wir haben Länder, die sich in einer Kriegs- oder Konfliktsituation befinden. Und das Problem ist, das zu differenzieren und natürlich in den entsprechenden Kontext zu setzen. Und wenn man jetzt ganz neutral sagen würde, ja, das sollen die doch vor Ort selbst entscheiden, wie die das nennen. Und bei China und Taiwan entscheiden sie das vor Ort. Die einen nennen es so und die anderen nennen es anders. Insofern, da ist dann keine Lösung da. Das heißt, die emotionale Verfasstheit spielt immer eine extrem große Rolle. Und gerade eben von außen ist es natürlich entsprechend schwierig, sich da auf eine Seite zu schlagen. Westeuropa hat sich da entschieden und, wie ich finde, auch sehr richtig, eben das nicht in irgendeiner Form Richtung Vereinigung gehen zu lassen, weil eben da auf der anderen Seite hoffentlich bald ein souveräner Staat Taiwan steht. Aber aus der emotionalen und Identifikationssicht lassen sich solche Aspekte in der Regel nicht einfach beantworten. Und das macht natürlich auch das Problem aus, wenn man es heute unbedingt richtig machen möchte. Denn das eine ist die Anwendung von Framing und ich sag mal so das holzschnittartige Zuweisen von Kategorien. Und das andere heißt, oh Gott, ich will es auf jeden Fall vermeiden. Das ist dann dieses, was darf man denn heute noch sagen und welche Begriffe darf man denn überhaupt noch verwenden? Und wir haben ja gerade schon festgestellt, welche großen Vorsichtsmaßnahmen man tatsächlich auch anwenden muss, um da selber nicht in irgendwelche Gefahren reinzulaufen, in die man gar nicht laufen möchte. Insofern bitte da eine gesunde Balance zwischen sprachlich aufpassen oder übervorsichtig sein und dann so weit rumeiern, dass man sich gar nicht mehr positioniert.
Jetzt sind wir gegen Ende unserer Nahbetrachtung dann doch zu sehr, sehr schweren Themen noch gekommen. Wir werden definitiv weitere Folgen zum Thema Framing produzieren. Aber zum Schluss möchte ich noch eine Sache zum Framing hier heranbringen, und zwar den Hausmeister oder wie man heutzutage sagt, Facility Manager. Und es gibt ein Unternehmen, die haben festgestellt, dass die Hausmeister, ich nenne sie jetzt mal klassisch Hausmeister, nicht so sorgsam mit den Dienstwagen umgehen. Die haben da ihr Werkzeug einfach reingeschmissen, dann gab es auch mal eine Beule beim Fahren und so weiter. Und dann sind die hingegangen und haben diese Fahrzeuge, die sie den Facility Managern / Hausmeistern gegeben haben, die haben sie Einsatz-Service-Fahrzeug genannt. Und haben das auch so draufgeschrieben an die Tür, Einsatz-Service-Fahrzeug. Und auf den ersten Moment würde man sagen, ja mein Gott, das wird jetzt nur, dass sie denen Blaulicht oben drauf geben. Ja. Aber man hat festgestellt, auch in der Nachbefragung, dass die Facility-Manager viel, viel stolzer waren, als sie mit diesen Fahrzeugen dann unterwegs sein dürfen. Und tatsächlich, die Kosten für Beschädigungen am Fahrzeug sind rapide gesunken. Also sie sind viel sorgfältiger damit umgegangen, weil sie jetzt nicht einfach nur so eine Karre hatten, sondern sie hatten ein Einsatz-Service-Fahrzeug. Erläutere uns doch bitte zum Schluss noch einmal ganz kurz, was da sozusagen an Psychologie hinter ist, du als Psychologin.
Also es finden verschiedene Prozesse statt. Der erste ist, Ich als Mitarbeiter bekomme etwas, was ich vorher nicht hatte. Jemand kümmert sich genau um meinen Einsatzbereich und das kommt schon mal super gut. Das wertet auch meine eigene Tätigkeit extrem auf. Das zweite ist natürlich der Begriff Einsatz. Service ist ja nicht so wichtig, aber der Begriff Einsatz, Einsatzfahrzeug, ne, das hört sich schon so ein bisschen nach Blaulichtfamilie an.
Zielgruppe Männer, ich glaube, das kommt an, ne?
Wertet auf jeden Fall schon mal auf. Und ich habe hier ein ganz, ganz starkes Symbol. Ja, ich habe etwas, was größer ist als ich. Ein Auto ist ein Symbol, weil es mich größer macht. Wenn ich im Auto sitze, ist meine Körperausmaße zwanghaft größer geworden. Das heißt, hier wird genau alles richtig gemacht, um ein Symbol, eine sprachliche Repräsentation zu schaffen. Und bitte, bitte große Buchstaben verwenden, klare Farben. Ich habe es jetzt nicht vor Augen, aber ich würde das sofort so raten, weil dann die entsprechende Wirkung auf die Leute, die drin sitzen, also die in das Fahrzeug einsteigen, schon wahnsinnig groß ist. Und ich finde die Idee einfach grandios und gönne denen jeden Cent, den sie an Autoreparaturen sparen.
Vielleicht hat sie auch das ein oder andere Knöllchen für Halten oder Parken in zweiter Reihe vermieden, weil das Ordnungsamt da gesehen hat. Oder ist jemand im Einsatz? Ja, das war die Nahbetrachtung zum Thema Framing. Und ja, Schlusswort von dir.
Beim Thema Framing, genauso wie bei vielen anderen Dingen, passen Sie auf, welche Begriffe Sie verwenden und ich ermuntere Sie auch ganz ausdrücklich mal zu überlegen, gibt es nicht schönere, gibt es nicht bessere Begriffe und probieren Sie es doch mal im Kollegenkreis aus. Sie können auch Begriffe setzen, unterschätzen Sie also nicht die Macht Ihrer eigenen Sprache.
Und ich habe jetzt gerade auch geframed, weil ich habe jetzt nicht einfach das Schlusswort an MC rübergegeben, sondern ich hatte gerade einen Hänger und MC hat mich gerettet. Also denken Sie nicht dran, denken Sie bitte dran, diesen Kanal auf jeden Fall zu abonnieren, damit Sie auch künftig in der Nahbetrachtung weiter dabei sein werden.